Ist dir schon mal aufgefallen, dass es kaum Menschen gibt oder vielleicht gar keinen Mensch gibt, der bei solchen Bildern irgendwie nicht anfängt zu staunen oder fasziniert ist von der Natur und von den Lebewesen? Also mir ist bis jetzt noch keine Person begegnet, die gesagt hat, dass sie beim Anblick von einem wunderschönen Sonnenuntergang nicht innegehalten hat und diesen bestaunt hat. Oder mir ist auch noch keine Person in die Quere gekommen oder mit der ich gesprochen hat, die nicht gesagt hat, bei einem Anblick von einem Regenbogen oder von einem Polarlicht, von einem Wasserfall, von einem Bergpanorama, dass es öde oder langweilig wäre. Nein, wir zücken das Handy oder das Smartphone, die Kamera und wollen diesen Moment festhalten. Wir wollen ihn nicht verlieren. Wir verlieren uns in diesem Moment, genießen die Schönheit und staunen. Staunen und sind bewegt. Und wahrscheinlich kennen wir alle solche Schöpfungsmomente, also Situationen, die wir selber mit unseren Augen erlebt haben, die uns fasziniert haben. Und vielleicht gibt es da bei dir auch so ein Erlebnis, an das du vielleicht auch immer wieder zurückdenken musst. Vielleicht ist es tatsächlich so ein Polarlicht, das du irgendwann mal gesehen hast. Oder ein faszinierender Sonnenuntergang wie hier in Afrika. Vielleicht ist es aber auch das Bergpanorama, was dich fasziniert hat. Hier im Winter und hier in der Schweiz. Vielleicht ist es aber auch hier so ein Bild, ein Strand. Oder es sind besondere Tiere, wie hier ein meiner Lieblingstiere, der Luchs oder Zebra. Und dieses Foto habt ihr vielleicht gesehen, die letzten Tage gewählt zum Tierfoto des Jahres. Vielleicht sind es diese besonderen Tiere, vielleicht aber auch eine Pflanze. Vielleicht der Nationalpark hier in Kanada oder im Westen der USA. Oder vielleicht, wie Matthias vorhin das so schön erzählt hat, der Sternenhimmel. Der Blick weit weg, aber vielleicht ist es auch der Blick in die andere Richtung, in eine faszinierende Unterwasserwelt. Von meinem Naturhighlight erzähle ich euch dann später noch. Aber apropos Highlight. Wir haben bereits im Video und auf diesen Bildern wunderschöne Dinge gesehen. Aber das Highlight, das fehlte noch. Das haben wir noch gar nicht angeschaut. Und hier sehen wir den Beginn. Der Beginn mit Eizelle und Spermium, Embryo, wenn der kommt, das dauert immer ein bisschen. Ah, die Batterie ist leer. Okay, dann brauche ich heute viel Hilfe, weil es kommen viele Folien. Oder ihr tauscht es noch kurz aus, das wäre eine gute Investition, glaube ich. Embryo, 4 Millimeter groß und daraus folgend dann eben der Mensch. An Besonderheit nicht zu überbieten. Das wäre jetzt die nächste Folie. Warum beeindruckt uns diese Erde und ihre Lebewesen so sehr? Warum springe ich jedes Mal ans Fenster, wenn es heißt, hast du den Regenbogen schon gesehen oder hast du den tollen Sonnenuntergang gesehen? Und warum gefallen uns solche Schöpfungsmomente so sehr? Warum reisen wir um die ganze Welt, um die schönen Landschaften mit unseren eigenen Augen zu sehen? Weil wir Menschen eine Sehnsucht nach Schönheit in uns haben. Wir suchen nach Schönheit und wir erkennen Dinge, wenn sie eine Erhabenheit, eine Schönheit aufweisen. Und unsere Augen, sie sind geschult, dass wir eben nach Schönheit Ausschau halten und diese ja dann auch entdecken. Schönheit zieht uns regelrecht an. Und es gilt ja übrigens nicht nur für Natur und für Lebewesen, super, dankeschön, sondern auch für Dinge, die selbst wir gemacht haben. Deswegen besuchen ja Menschen Museen und Galerien. Und in ein solches Museum möchte ich euch heute gedanklich mit hineinnehmen. Ein Museum, an das, ja, an dem oder in dem Bilder hängen, was auch immer. Und jeden Tag strömen Besucher hinein, um dort eben diese Kunstwerke anzuschauen. Und weil die Bilder so schön sind, bleiben diese Menschen lange vor diesen Kunstwerken stehen und bestaunen sie. und oft verlieren die Betrachter die Zeit, weil sie so fasziniert sind. Und während die Menschen diese Bilder betrachten, da stellen sie sich zwei typische Fragen. Die erste: Wer hat das eigentlich gemacht? Also, wer hat dieses Kunstwerk erschaffen? Und die zweite Frage: Was wollte der Künstler eigentlich damit sagen? Wir beschäftigen uns mit dem Thema Schönheit oder mit dem Thema Schöpfung. Und ich glaube, dass wir uns diese zwei Fragen auch in Bezug auf dieses Thema stellen sollten. Ja, stellen müssen. Also diese zwei Fragen, weil sie so entscheidend sind. Ich habe ja vorhin gesagt, es wird heiß diskutiert, dieses Thema. Aber die Frage ist doch: Wer ist eigentlich dieser Künstler der Welt, der die Lebewesen geschaffen hat, das Universum? Und was wollte der Künstler uns damit sagen? Der Frage gehen wir heute nach. Als Menschen, die wir an die Dreieinigkeit Gottes glauben, an Vater, Sohn und den Heiligen Geist, ist es eine Glaubensgrundlage, Basics, dass wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist. Dass Gott dieser Künstler ist, der Schöpfer dieser Schöpfung. Und ganz am Anfang der Bibel und an vielen weiteren Stellen in der ganzen Bibel lesen wir auch davon. Und in den ersten zwei Kapitel der Bibel, da finden wir diesen Entstehungstext der Erde. Und dieser Text, der ist kein wissenschaftlicher Bericht, sondern es ist ein wunderbarer Text voller Poesie. Und über diese zwei Kapitel könnten wir uns lange, lange Zeit Gedanken machen und es würde auch daraus eine riesen Predigtreihe entstehen. So viel Zeit haben wir jetzt heute nicht. Und deswegen wollen wir uns das Thema anschauen mit dem Aspekt der Schönheit und der Faszination. Und lasst uns eintauchen in diesen Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel, bei dem wir einen Künstler bei der Arbeit mit zuschauen. Und hier kommen einige Eigenschaften, die wir auch über diesen Künstler entdecken können. Die Schöpfungsgeschichte beginnt ja mit den Worten, gelesen aus der Elberfelder Übersetzung: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über die Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also mit diesen starken Worten beginnt die Bibel und eben auch dieser Bericht. Am Anfang schuf wer? Gott den Himmel und die Erde. Und Gott wird uns hier als eben dieser Künstler bezeichnet. Er wird uns als Schöpfer vorgestellt. Hier ist nicht die Rede von zufälligen Ereignissen. Nein, hier ist ein Schöpfer, der dahinter steckt. Und dann lesen wir aber auch, am Anfang war es wüst und leer. Öde, Chaos herrschte. Und dieser Zustand beginnt Gott eben in den kommenden 6 Tagen zu verändern. Und ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Die soll uns die Schöpfung nochmal zeigen. Weil wenn wir uns diesen Text, aber auch eben diese Übersicht anschauen, dann können wir da Zusammenhänge und wiederkehrende Schritte und Prozesse von Gott entdecken. In den ersten 3 Tagen, da kreiert Gott Feststehendes und er kreiert Lebensraum. Und in den anderen 3 Tagen Bewegliches und Lebewesen. Also zuerst wird ein Raum geschaffen und damit dieser dann in dem nächsten Schritt eben mit Leben gefüllt werden kann. Also Gottes Plan oder Gottes Vorgehen folgt einem klaren Plan, hat eine feste Struktur und wie bereits erwähnt, sind da wiederkehrende Schritte zu finden. Und diese Schritte, die sind vom ersten bis zum dritten Tag folgende. Es geht immer gleich. Gott sprach, es geschieht. Gott schied und Gott nannte. Gott sprach und es geschieht. Also jeder Schöpfungstag, jeder Schöpfungsakt beginnt mit dem Sprechen Gottes. Ein Wort von Gott reicht, damit aus dem Nichts etwas Wunderbares entsteht. Ein Befehl von Gott reicht und es passiert. Das Reden Gottes beinhaltet also nicht nur das Wort, sondern auch eben die vollzogene Tat. Wenn Gott schaffen will, dann spricht er. Und wenn er spricht, dann schafft er. Und im Psalm 148, Vers 5 wird dieses Vorgehen bestätigt. Da heißt es, denn er, es ist Gott gemeint, gebot und sie waren geschaffen. Wie unbegreiflich und großartig ist dieser Gott. Ein Wort von ihm und Wunder geschehen. Und aus dem Chaos entsteht Ordnung, aus dem Nichts entsteht Leben. Im nächsten Schritt scheidet dann der Schöpfer. Von drei Trennungen wird berichtet. Licht von Finsternis, dann Himmel von Wasser und zuletzt die Erde von den Wassern. Ohne diese klare Trennung wäre später kein Leben möglich. Also auch hier erkennen wir Gottes Ordnung, die er hineinbringt. Und dann geht er zur Namensgebung über. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, woher diese Begriffe kommen, sie kommen vom Schöpfer persönlich. Mit der Namensgebung meldet Gott einen Besitzanspruch an. Das Benennen, das war früher ein Beleg für Herrschaft. Also die Erde und das Meer gehören Gott. Sie sind sein Eigentum. Er herrscht über diese Dinge. Bei den Tagen 4 bis 6, da fallen die letzten zwei Punkte weg. Stattdessen werden sie ersetzt. Als Lebewesen kreiert werden und eben die Erde füllen, das segnet Gott diese und er spricht zu ihnen. Und darin sehen wir auch diese große Bedeutung von Leben bzw. von Lebewesen. Leben bedeutet Bewegung, Veränderung, Vielfalt, Einzigartigkeit, Beziehung, Gemeinschaft. Und all diese Eigenschaften möchte Gott auf dieser Erde sehen und deswegen macht er die Tiere und den Menschen und segnet sie. Und zuletzt sagt er zu den Vögeln und zu den Tieren im Wasser, dass sie eben fruchtbar sein sollen und sich vermehren sollen, die Erde befüllen. Der Auftrag der Menschen dagegen ist ein bisschen länger. Also sie sollen auch fruchtbar sein und sich vermehren, aber zudem sollen sie sich die Erde untertan machen und über die Tiere herrschen. Wir sehen also diesen Künstler bei der Arbeit. Er spricht und es geschieht, er hat einen klaren Plan und jeder Schritt ist geplant und ergibt Sinn. Er trennt und schafft Ordnung. Er macht aus Wüste und Leere macht er Schönheit. Aus dem Nichts macht er alles. Er ist unglaublich kreativ, liebt die Vielfalt und kommt mit seiner Arbeit ans Ziel. So, dass er am Ende sagen kann, sein Werk ist vollendet und es ist sehr gut. Wir wollen uns diese Schöpfung heute mit ein paar Beispielen anschauen, und zwar mit Beispielen der Faszination und der Schönheit, dass das heute in uns geweckt wird. Und nicht nur das, sondern auch die Handschrift Gottes und seine Größe wollen wir in diesen Beispielen jetzt einmal erkennen. Und wir starten in der Tierwelt. Insgesamt gibt es ungefähr 1,3 Millionen Tierarten. Dabei müssen wir beachten, dass die Zahl eine Schätzung ist, weil ja immer wieder auch neue Arten entdeckt werden und manche von denen wissen wir noch nichts. Und diese Artenvielfalt, sie ist faszinierend, so vielfältig. Also von diesen winzigen Einzellern bis zu majestätischen Säugetieren, von farbenfrohen Insekten zu allen anderen Tieren, die wir in Deutschland und auf dieser Welt kennen. Und jede Art spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem und trägt zur Stabilität unseres Planeten bei. Und bei all diesen Tieren finden wir unglaubliche Besonderheiten. Ein paar Besonderheiten habe ich mitgebracht. Ich habe gedacht, wir nehmen uns mal ein Tier raus, das wir hier richtig gut kennen in Langenau. Und zwar das bekannteste Langenauer Tier, der Storch. Weil wenn wir ihn sehen, dann denken wir an diese Wunder, von denen ich jetzt gleich berichte. Ein Storch ist da nicht nur durch sein schönes Aussehen, also durch seine schwarz und weißen Federn und seine lange, dünnen Beine und seinem langen Schnabel ein beeindruckendes Tier, sondern er hat auch die Fähigkeit, ein imposantes Nest zu bauen. Das ist faszinierend, wenn man das sich das mal so überlegt. Sie bauen aus allen möglichen Pflanzen dann ihr Nest und dann hält es auch noch, trotz Wind und Wetter. Und zunächst machen diese Störche einen Unterbau aus dicken Ästen und Zweigen und man fragt sich, wie verweben die eigentlich diese Dinge? Und der Unterbau hat dann auch noch so eine Nestmulde, in welches dann das eigentliche Nest gebaut wird und dafür verwenden sie dann weiches Pflanzenmaterial. So und so wird das Nest isoliert und ausgepolstert. Und da der Nestboden im Verlauf der Brutsaison immer ein bisschen fest wird, wird immer ein bisschen nachgearbeitet und das Nest sauber gehalten. Und wenn wir uns so ein Nest angucken, dann müssen wir sagen, es ist ein Kunstwerk. Statik und Optik sind beeindruckend. Die Frage ist doch, woher haben diese Störche diese Informationen? Störche haben lange, breite Flügel, wir sehen sie auf dem Bild, und die brauchen sie auch, weil sie sind optimale Segelflieger. Und besonders raffiniert und wichtig sind diese langen Schwungfedern, die sie haben. Sie bieten eine optimale Tragfläche, sind fest, aber auch zugleich elastisch. Für viele Störche geht es ja im Herbst in den Süden und sie müssen große Distanzen zurücklegen. Da ihr Flügelschlag aber sehr kraftaufwendig ist, ist es für sie gar nicht so einfach, weil so ausdauernd sind sie gar nicht. Sie brauchen eine Alternative dazu. Aber kein Problem. Sie nutzen warme Aufwinde, mit deren Hilfe sie nach oben steigen und dann in die gewünschte Richtung segeln. Und diese Flugweise ist dann tatsächlich sehr energiesparend. So sehr, dass sie eben an einem Tag mal 500 Kilometer zurücklegen können. Und das in der Höhe von ungefähr 4500 Meter. Geschwindigkeiten sind ungefähr bei 50 Kilometer pro Stunde und bei guten Bedingungen über 100. Und diese Störche, sie fliegen nicht über Wasser, weil dort die Winde nicht gut sind. Und deswegen suchen sie sich eine Route über das Festland, zum Beispiel über Frankreich, Spanien, die Meeresenge von Gibraltar und dann eben nach Afrika. Und dabei fliegen sie ja ganz ohne Navi oder Landkarte und kommen trotzdem ans Ziel. Und nach dem Winter kehren sie wieder zurück an dem Ort, wo sie losgeflogen sind. Einfach genial, oder? Woher haben diese Störche die Informationen, wohin sie fliegen müssen und wie es wieder zurückgeht? Und nicht nur diese Störche, das wissen wir, fliegen in so ein Winterquartier, sondern es gibt auch andere Vögel, sogenannte Zugvögel. Ich habe euch nochmal so einen Zugvogel mitgebracht. Es ist übrigens der kleinste auf diesem Planet. Der Rubinkehl-Kolibri. Nur wenige Zentimeter groß. Das ist vergleichbar mit einer großen Hummel. Der wiegt gerade mal 4 Gramm. Und der muss sich jedes Jahr auf den Weg machen von Kanada nach Costa Rica. Und auf seine Route nach Costa Rica muss er dann auch noch über den Golf von Mexiko fliegen und es bedeutet einen Non-Stop-Flug für ihn. 1000 Kilometer ohne Rast. Und für diesen kleinen Vogel ist es nicht zu schaffen. Der hat nicht so viel Energie. Aber der Schöpfer wusste darum und hat ihn ausgestattet mit einer besonderen Flugtechnik, die so beeindruckt, dass er über diese 1000 Kilometer hinweg durchkommt, weil es eben so energiesparend ist. Es gibt Zugvögel, die reisen allein, es gibt andere, die reisen in Gruppen oder in Scharen und es gibt zum Beispiel so einen, der ist so ein kleines süßes Kerlchen mit dem Namen Goldregenpfeifer. Der wohnt in Alaska und muss jedes Jahr und fliegt jedes Jahr nach Hawaii. Und es ist eine Strecke von 4500 Kilometer. Diese Strecke schafft er aber nicht. Er hat keine Energie und er kann nicht schwimmen. Auch dafür hat der Schöpfer einen Plan. Und zwar, er fliegt in einer Gruppe. Er fliegt mit anderen mit. Und er fliegt in einer sogenannten Keilformation. Und diese Keilformation sorgt dafür, dass dieser kleine Vogel an sein Ziel kommt und eben nicht abstürzt. Gott hat auch hierfür einen Plan. Und auch hier die Frage, wer hat eigentlich diesen Vögeln die Information gegeben, dass sie in so einer Keilformation fliegen sollen? Und in der Predigtreihe, in der Predigtvorbereitung, da bin ich auf viele, viele, viele Besonderheiten und Faszinationen von Tieren gestoßen. Und es ist eigentlich unglaublich, was man alles so liest und erfährt. Und gerne würde ich euch noch ganz viele Beispiele erzählen. Wir haben aber keine Zeit. Deswegen machen wir einen kurzen Abstecher in die Pflanzenwelt. Und ich möchte euch mitnehmen in was ganz Alltägliches. Und manchmal sind die alltäglichen Dinge so alltäglich, dass wir schon gar kein Wunder mehr entdecken. Zum Beispiel hier, der Apfelbaum. Aus dem Nichts, aus einem kahlen Ast, entsteht eine winzig kleine Blüte, dann ein paar Blätter, eine kleine Frucht und am Ende ist der Apfel da. Aus dem Nichts. Und ich glaube, das ist etwas, was auch mir so manchmal geht. Manchmal sehen wir das Offensichtliche gar nicht mehr so sehr. Das Samenkorn einer Orchidee übrigens ist so klein, dass man es mit dem Auge fast nicht sehen kann. Und trotzdem wächst dort eine wunderschöne Pflanze heraus. Der Schöpfer zeigt uns in diesem Pflanzenwelt das Wunder des Wachstums. Zu entdecken in der Schöpfung, aber übrigens ja auch in unserem Leben. Die Schönheit der Bilder, die wir bis jetzt gesehen haben und auch diese Details, von denen wir gehört haben, die sind ja meistens für unser Auge sichtbar. Aber es gibt auch Bereiche, für die brauchen wir Hilfsmittel, damit wir sie überhaupt sehen können. Zum Beispiel ein Mikroskop oder ein Teleskop. Und hier erleben wir nochmal eine Welt voller unbegreiflicher Wunder. Und unter einem Mikroskop können wir zum Beispiel Zellen sehen, Moleküle, Atome und so weiter, alles so komplizierte Dinge, die schauen wir uns heute nicht an. Wir machen es ein bisschen einfacher. Ja? Wir schauen uns mal Strukturen an. Und zwar Strukturen einer Schneeflocke oder von Schneeflocken. Die hier sind vergrößert. Und wir entdecken unter dem Mikroskop etwas ganz Spektakuläres, weil jede Schneeflocke, die es jemals gab, die es gerade gibt und die es geben wird, ist einzigartig. Jede Schneeflocke, obwohl die Grundform immer ähnlich ist, bleibt sie doch einzigartig. Das hat was zu tun mit Anordnung von Wassermolekülen. Ist auch ein bisschen kompliziert, aber es hat mich beeindruckt. Jede Schneeflocke, die es gibt, ist einzigartig, vielfältig. Was praktisch irgendwie unmöglich ist, ist hier zu finden. Und wenn wir uns so eine Schneeflocke dann auch noch anschauen, dann müssen wir sagen, auch das ist ja ein Kunstwerk für sich. Und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Weil natürlich hätte Gott auch jede Schneeflocke einheitlich machen können. Hat er aber nicht, weil er die Vielfalt liebt. Und das sehen wir in der ganzen Schöpfung hindurch. Und besonders natürlich doch auch in uns Menschen. Es gibt keine Kopien auf dieser Erde, nur Originale. An Zufall schwer zu glauben, oder? Wer jetzt sagt, also so richtig fasziniert bin ich noch nicht von dieser Welt, dem hilft vielleicht tatsächlich ein Blick in die Weite, in die Ferne. Und den wollen wir jetzt auch noch kurz gehen. Ein Blick auf Dimensionen, die für unseren Verstand nicht mehr zu begreifen sind. Und wir schauen uns nur einen kleinen Teil an. Ich habe eine Frage. Wer von euch würde denn sagen, diese Erde, auf der wir leben, ist groß? Wer würde das so sagen? So, mal so ganz. Okay, schon einige. Also ich würde auch sagen, die Erde ist ziemlich groß, weil so ein Flug von Frankfurt nach Neuseeland, der dauert schon mal einen Tag lang. Und der Durchmesser von der Erde, der ist 12.700 Kilometer. Also lang oder groß die Erde. Und stimmt auch, wenn wir uns diese folgende Bilder anschauen. Wir sehen hier Merkur, Mars, Venus und Erde und stellen fest, ja doch, die Erde ist doch groß. Schauen wir uns aber das nächste Bild an, dann sieht es schon anders aus. Wo ist denn überhaupt die Erde? Erde, Neptun, Uranus, Saturn und Jupiter. Jupiter als größter Planet in unserem Sonnensystem. Übrigens auch ganz gut in unserem Nachthimmel zu sehen. Die Erde passt in den Jupiter 1300 Mal rein. Und plötzlich ist unsere große Erde schon ein bisschen kleiner. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Von der Erde schon gar keine Spur mehr. Jupiter, der ist noch drauf. Dann eben Wolf 359, unsere Sonne, ja. Und Sirius, der hellste Stern, den wir von der Erde auch noch sehen können. Erde ist, wie gesagt, schon nicht mehr drauf. Aber ich habe trotzdem noch eine Zahl für euch, wie oft die Erde in die Sonne reingehen würde. Und zwar 1 Million Mal. Ziemlich oft, würde ich sagen. Und wieder stellen wir fest, unsere Erde scheint gar nicht mehr so groß zu sein. Und dann können wir das Spiel noch weitermachen. Jetzt haben wir diesen riesen Sirius. Und im nächsten Foto ist der auch schon kaum nicht mehr sichtbar. Die Sonne schon gar nicht mehr erkennbar, von der Erde ganz zu schweigen. Hier finden wir dann noch weitere Sonnen. Und dieses Spiel endet nicht hier, kann ich euch verraten, sondern da gibt es noch 2 Folien, die sind noch bekannt. Und da ist dieses Riesenteil hier ganz links mini klein. Was für Dimensionen. Und an dieser Stelle bin ich immer bewegt, begeistert und fasziniert, wie groß muss doch unser Schöpfer sein, wenn er alles, auch das Universum, geschaffen hat und alles in seinen Händen hält. In Jesaja 40, Vers 22 steht, er thront über dem Kreis der Erde, er spannt den Himmel aus wie ein Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Und im Psalm 8, da hat David auch so eine Erkenntnis von der Größe Gottes und er sagt, also wenn ich den Himmel sehe, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist eigentlich der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch im Angesicht dieser Größe des Universums, aber auch der Größe der Erde? Das ist eine berechtigte Frage. Im Vergleich eben zu all den Dingen, die wir jetzt gehört haben, wohl nichts. Und an dieser Stelle sind wir aber bei dem Menschen angekommen. Weil im Schöpfungsbericht finden wir auf diese Frage, was ist eigentlich der Mensch, die Antwort. Weil hier steht, der Mensch ist nicht nichts, sondern der Mensch ist Gottes Ebenbild, sein Meisterwerk. Wir haben ja bereits vom Künstler gehört, der Künstler hier, er hat viele Kunstwerke, aber es gibt ein Meisterwerk, ein Highlight, die Krönung seiner Arbeit und das sind wir Menschen. An Zufall kaum zu denken. Und an dieser Stelle hätten wir noch viel mehr Zeit, was wir nicht haben, würden jetzt viele Fakten über den Mensch kommen. Faszinierende Details ohne Ende, Wunder über Wunder. Aber ich möchte euch heute einladen, zu Hause nach diesen Faszinationen zu schauen, sie zu entdecken. Zu schauen nach Anatomie, begeisternd. Oder chemische Prozesse zu finden, unglaublich. Genauso auch eine physikalische Sichtweise, beeindruckend. An Vielzahl Die Vielzahl an Wunder ist unglaublich. Und wie gesagt, die Einladung heute Nachmittag, mal selber auf die Suche zu gehen. Wir sind Gottes Ebenbild. Was heißt das? Das ist noch so ein zentraler Punkt, auf den ich kurz noch eingehen möchte. Gottes Ebenbild, das heißt, wir können leben, wir können uns bewegen, wir können denken und fühlen, und können an einen Schöpfer glauben, können lieben und Gemeinschaft haben. Ebenbild bedeutet aber auch, dass wir einen Wert und eine Würde haben. Und ganz wichtig auch, dass wir einen freien Willen haben. Wir Menschen als Ebenbild, als Krönung der Schöpfung. Und noch eine zentrale Frage, die müssen wir noch beantworten. Warum? Warum gibt es den Mensch überhaupt? Was möchte eigentlich uns der Künstler damit sagen? Also, das ist die Frage nach unserem Dasein. Wir sind, wie gesagt, nach dem Bilde des dreieinigen Gottes geschaffen, der in sich ja Gemeinschaft ist und der uns dazu gemacht hat, und jetzt kommt die Antwort, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott liebt Gemeinschaft und Gott hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns Menschen, mit dir. Und das ist der Grund, warum er dich erschaffen hat. Und es ist unbegreiflich, dass dieser große Gott, von dem wir gehört haben, Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und bei all diesen faszinierenden Dingen, von denen wir gehört haben, ist das nicht der Punkt, der am meisten begeistert? Der große Gott kennt dich, liebt dich und will Gemeinschaft mit dir. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass ich immer wieder gefragt habe, wer hat eigentlich den Lebewesen diese Information gegeben, bei all diesen faszinierenden Details und so weiter. Wer ist dafür verantwortlich? Können diese Wunder tatsächlich durch einen Zufall entstanden sein? Oder macht es sogar viel mehr Sinn, an einen Schöpfer zu glauben oder nach einem Schöpfer zu fragen, der all diese Informationen diesen Tieren gegeben hat? Und ist es im Angesicht dieser Schönheit nicht sogar leichter, an einen Schöpfer zu glauben, als daran, dass alles irgendwie rein zufällig entstanden sein soll? Und wir ahnen, dass es einen Urheber dafür geben muss. Die wunderschöne Natur ist zwar kein eindeutiger wissenschaftlicher Beweis für den Schöpfer Gott, aber es ist ein sehr, sehr, sehr starker Hinweis darauf. Und in Römer 1, Vers 20 heißt es dazu: Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. An der Schöpfung können wir Gott erleben, erfahren. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen praktischen Teil oder zu einem praktischen Thema. Wir können Gott in der Schöpfung erleben und Gott kann durch die Schöpfung reden. Und das finde ich faszinierend. Und ich glaube, wir haben alle oder viele von uns haben wahrscheinlich das schon erlebt und sind dadurch begeistert geworden, angesprochen worden, dass Gott durch Schöpfung zu uns redet. Wir sind ziemlich am Ende von dieser Predigt angekommen. Und wir haben einen Künstler bei der Arbeit gesehen, der mit unglaublicher Liebe und Vielzahl und Hingabe diese Erde geschaffen hat. Und nicht nur diese Erde, sondern dieses Universum. Diese Größe und Macht. Und in dieser Schöpfung können wir unseren Schöpfer, den Künstler, erkennen, ihn erleben. Im Psalm 95, Vers 4 steht dazu: In Gottes Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch seins. Wir sind in den Händen unseres Schöpfers. Und an diesen Gott glauben wir. Was für eine Glaubensgrundlage. Ich möchte mit einem Text enden, der heißt: Warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, die stellen wir uns oft, vor allem in Bezug auf Leid. Heute kriegen wir eine andere Sichtweise auf dieses Thema. Warum lässt Gott das zu? Der Text geht so: Warum lässt Gott das zu? Dass die Sonne über alle Menschen ihr Licht verströmt, dass der Regen die Erde befeuchtet, dass Pflanzen aufwachsen und Blumen blühen, dass Bäume Leben und Früchte bringen, dass Vögel und Insekten durch die Luft schwirren, Fische das Wasser belegen und Menschen und Tiere die Erde bevölkern. Warum lässt Gott das zu, dass Mann und Frau sich in der Liebe erkennen, dass Menschen geboren und groß werden, dass Augen sehen, Ohren hören, Hände tasten und Menschen miteinander sprechen können? Warum lässt Gott das zu, dass Menschen denken und arbeiten, ruhen und spielen, lieben und lachen, laufen und leben können. Dass sie Bilder malen und anschauen, Musik machen und anhören, Bücher schreiben und lesen, Häuser bauen und bewohnen können. Warum lässt Gott das zu? Dass es Jahreszeiten und Festzeiten, Saat und Ernte, Himmel und Erde, Land und Meer, Berge und Täler, Flüsse und Meere, Wege und Ziele gibt. Und warum lässt Gott das zu? Dass wir atmen und essen, singen und tanzen, nehmen und geben, festhalten und loslassen, forschend und erkennen, planen und aufbauen können. Und warum lässt Gott das zu, dass Menschen zu ihm kommen, mit ihm reden, unter seiner Obhut Zuflucht finden und für ihre Sünden Vergebung erlangen können? Warum lässt Gott das zu, dass sein Sohn Jesus Christus für uns lebt, leidet, stirbt, aufersteht und wiederkommt, damit wir nach einem erfüllten Leben hier an einem ewigen Leben mit dem Schöpfer selbst teilhaben dürfen? Warum lässt Gott das zu? Weil er Schönheit liebt, weil er uns Menschen liebt, weil er dich liebt und weil er mit dir Gemeinschaft haben möchte. An was hat der Künstler gedacht, als er sein Werk geschaffen hat? Er hat an dich gedacht. Amen. Eine Sache habe ich noch versprochen, mein Naturhighlight. Ein Flug über den Grand Canyon. Das war wunderschön. Das soll nicht fehlen.